So, wir fangen jetzt mit dem historischen Teil an, also die Ursprünge der Spielegeschichte. Natürlich ist es grundfalsch, den Ursprung im 19. Jahrhundert zu suchen, weil vor dem 19. kam das 18. Jahrhundert und auch das ist irgendwie ein Nachfolger des 17. Nur irgendwo muss man anfangen und ich will nicht immer bei den alten Griechen loslegen, sodass ich die Technikgeschichte jetzt nicht im 19. Jahrhundert anfangen lasse, aber ich fange mit der Betrachtung dort an. So, und am Anfang, also das Prägende im 19. Jahrhundert ist die Industrialisierung, also die Entzauberung der Welt, wenn man so will, weil sie plötzlich anfangen, Naturkräfte stärker zu beherrschen als vorher. Technik zielt ja immer auf die Beherrschung von Naturkräften, aber durch die Erfindung der Dampfmaschine oder durch die technische Verfügbarmachung der Dampfkraft, da gibt es tatsächlich bei den alten Griechen schon die ersten dampfgetriebenen Maschinen, aber es funktionierte alles nicht so gut. Und erst James Watt erfindet dann vor allem mit dem Steuerungsmechanismus die Möglichkeit, Dampfkraft verfügbar zu halten. Und mit Dampf wird dann etwas angetrieben. Hier sehen Sie schon das späte, also dann auch schon das dampfgetriebene Automobile, also im Prinzip der Zug, der die Schienen verlässt und dann auf die Straße geht, so als frühen Prototypen, der dann natürlich vom Dampf wird es ja dann durch fossile Brennstoffe ersetzt. Aber die Dampfkraft ermöglicht es erstmalig, die Arbeitskraft von den Flüssen und den Winden wegzuholen. Also bis dann, sie brauchten immer Rotationsbewegungen, weil sie mit diesen rotierenden Maschinen konnten sie dann Sachen drehen oder einen Hammer antreiben, alles Mögliche. Und die Rotation entweder durch Wasserräder, die durch Flüsse angetrieben werden, oder durch Windräder, die halt durch Wind angetrieben werden. Manchmal auch durch Tiere, die sich im Kreis drehen, aber da reichte die Kraft häufig nicht für Beliebiges aus. Das sorgt aber dafür, dass die Fertigungsanstalten sehr stark an den natürlichen Gegebenheiten ausgelegt waren. Als dann die Dampfmaschine kam, war es plötzlich möglich, so etwas wie eine Fabrik zu bauen, die im Keller diese Dampfmaschine hatte, die wiederum durch die Rotationsbewegung, die dann entsteht, über so Riemen im ganzen Fabrikgebäude verteilt wurden. Also im Prinzip, wie man das heute mit Strom macht, waren das halt so Rotationsmechanismen. Dadurch war es dann aber auch möglich, die Fabriken nicht mehr an den Flüssen oder im Wind zu bauen, sondern entweder in Städten oder an Transportachsen, also an Straßen und dann später an Schienen. So, das war so, also das hatte James Watt alles so nicht vorausgesagt, aber das war einer der Sekundäreffekte, dass wir plötzlich eine Energieerzeugung zur Verfügung hatten, die uns vorher nicht zur Verfügung stand. Und jetzt entsteht, also erstmal wird die Textilindustrie umgeworfen und verschiedene andere, also Sie sehen hier, später auch dampfgetrieben, den Jacquard-Webstuhl. Das ist so eine, also sagen, es ist nicht nur die Dampfmaschine und die Energie, sondern es sind auch andere technische Neuerungen, die dann kommen, die jetzt aber angetrieben werden, weil man jetzt plötzlich solche Fabriken bauen kann. Und der Jacquard-Webstuhl, das können Sie auf dem Bild so halb sehen, ist eine Automatisierung der Webtechnik, indem Sie für jede Zeile, die es zu weben gilt, eine Lochkarte bauen, also in denen halt per Lochkodierung eingeschrieben war, welcher Faden wann drüber und wann geht der drunter. Und vor allem kann man hinterher können wir dann mehrfarbig weben etc. Also pro Teppichzeile eine Lochkarte und die waren, Sie sehen, es wird das so abgelegt und die sind in so einem Endlosschlaufe miteinander verbunden, sodass sie sich wiederholende Teppichmuster machen konnten. Das Interessante ist, diese Informationen sind heute noch im Technikmuseum zu sehen, also das hat 200 Jahre überdauert und ist der Ursprung der binären Speicherung, weil so eine Karte hat an der Stelle ein Loch oder sie hat kein Loch, an oder aus, ein Loch oder nicht Loch. Das wird uns als Speichermedium bis in die 60er, 70er Jahre noch begleiten. Das ist also der Ursprung letztlich der Computerspeichertechnik. Das Ding ist kein Computer, also außer Sie nennen das halt textiles Prozessieren, habe ich oben ein schönes Buch, so ein Analogcomputer, der halt diese Informationen auswertet. Es ist vor allem eine Speichertechnik. Aber eine Speichertechnik, die dann später erstmal in kleinere Lochkarten und dann in elektrische Speicher, die auch binär funktionieren, übertragen wurde. Also das war so ein anderer Baustein. Wir haben diese billige Energie, also verhältnismäßig billig, auch mobile Energie. Ich konnte überall so eine Dampfmaschine bauen. Wir haben jetzt Speicher- und Automatisierungstechniken, die dazu führen, dass viele Industrietätigkeiten, die vorher im Heimarbeitsbetrieb, also es gab dann halt Manufakturen, die haben gewebt oder gestickt oder Spinnereien betrieben, also so normale, oder ein Schmied gab es, der hat halt so seine Werkstatt. Und viele dieser Tätigkeiten konnten nun automatisiert und industrialisiert werden. Das ist das, was die industrielle Revolution auszeichnet. Die haben Sie ja in der Schule hoffentlich mal zumindest dran gehabt mit den ganzen Verwerfungen, auch sozialen und kulturellen, auf die ich nicht eingehe, ein so ein Nebeneffekt ist, wenn die Fabriken nun in der Stadt sind, dann ziehen natürlich auch die Arbeitskräfte in die Stadt, Landflucht, die Bildung von Arbeitersiedlungen und den entsprechenden Stadtteilen in so einer Stadt, die halt hauptsächlich von Industriearbeitern geprägt wird. Und das sieht man in Städten ja bis heute. Die Revolution in der im Kommunikationswesen kommt durch die elektromagnetische Telegrafie. Ende des 18. Jahrhunderts gab es zum ersten Mal die optische Telegrafen. Und auch da gibt es bei den Griechen schon so Fackeltelegrafen, aber so die Übertragung von optischen Signalen durch eigens dafür aufgebaute Netze. Sie kennen das vielleicht vom Grafen von Monte Cristo, da gibt es ja so eine spezielle Szene, wo er so eine optische Telegrafenlinie hackt und eine falsche Information weiterleitet, sodass einer seiner Widersacher meint, er hätte an der Börse viel Geld gewonnen oder verloren und sich entsprechend ruiniert. Also ein ganz frühes Beispiel für die Manipulation der neuen Medien. Und einer der großen Fortschritte ist dann Mitte des 19. Jahrhunderts die elektromagnetische Telegrafie, in der die Daten eben per Stromimpuls übertragen werden und nicht mehr optisch. War natürlich ein immenser Fortschritt in der Geschwindigkeit. Optisch war immer, sie hatten mehrere Türme, da hielt einer so eine Flagge hoch und 2 Kilometer weiter stand der nächste, der hat gesagt, ah, der hält die Flagge hoch, dann mache ich das auch. Und so übertrug sich das dann über mehrere Stationen, konnte dann aber tatsächlich von Koblenz bis Bordeaux gab es dann Telegrafenlinien, die auch ganz Europa durchspannten. Und gar nicht unwesentlich waren für die Französische Revolution, weil sie ihr großes Gebiet dann mit Hilfe der optischen Telegrafie unter Kontrolle bringen konnten und wussten, aha, da sind irgendwelche Bewegungen, da kann man irgendwie, da braucht man die und die Ressourcen. Und durch die elektromagnetische Telegrafie war es plötzlich möglich, dass nicht nur der Staat, es war kein Staatsmonopol mehr, sondern es konnten insbesondere die Kaufleute telegrafische Nachrichten nutzen, um Bestellungen aufzugeben und um Geschäfte abzuschließen. Ich erzähle das deswegen, weil es gab eine interessante kleine Community, nämlich derjenigen, die in den Telegrafenämtern saßen und diese Maschinen bedienten. Die hatten immer Kundenkontakt, mussten dann das entsprechend abschicken, aber es gab Leerlauf dazwischen. Und manchmal gab es so Tage, da war überhaupt nichts los. Und dann haben sie die Leitung, die waren ja offen, halt für sich genutzt. Und haben dann angefangen, irgendwie zu chatten, haben Wettbewerbe, Spiele gespielt, Schach oder so, haben Diskussionen geführt, haben sich verabredet, haben sich Witze erzählt, haben geflirtet. Matty Kuhn schrieb dann das Buch The Bug and I, also der Bug, so nannte man diesen Telegrafentaster, ja, weil der so ein Käfer oben drauf hatte, der Viroplex. Und sie hat ihren Ehemann da kennengelernt, das war ein Telegrafist aus dem Nachbarort und dann haben sie auch geheiratet. Haben verschlüsselt, damit andere es nicht mitkriegen, haben sich über dümmste anzunehmende User lustig gemacht, die das mit diesem ganzen Zeug ja nicht verstehen. Also alles, was man so heutzutage aus WhatsApp kennt, das gab es alles schon. Auch Nicknames hatten die, hier haben sie Abkürzungen, I am ready, go ahead, LOL hatten die halt auch schon, also hatten die halt LOL, das war dann halt was anderes. Good morning, GM, good morning. So. Weil Zeit ist Geld, wenn man am Telegrafen sitzt. So, also im Grunde genommen bildet sich um so ein Medium eine Community derer, die es bedienen durften. Die Geschäftsleute haben das nicht gemacht, dafür war es zu teuer. Aber sie haben es halt in ihrer Freizeit gemacht und sich so eine Community, das viktorianische Internet, gibt es ein nettes Buch, was das sehr detailliert beschreibt, wie dann auch da eben betrogen und gewettet wird und Wettbetrug, also alle möglichen Hacker gab es und natürlich auch die Communities. Die Telegrafengesellschaften reagierten zum Beispiel Rules and Regulation in order to relieve the wires of the pressure of free business and of any improper use thereof, the message of any unofficial character to and from employees of the company must be restricted to their own urgent social messages. Kann heute nicht nach Hause kommen. And in every case such messages shall be approved by the manager of the office. Denn mit der freien Kommunikation kommt sofort der Wunsch der Kontrolle der freien Kommunikation. Hier mit dem Argument nicht Terrorismus, sondern Ressourcen, alles so teuer und ihr irgendwie verbreitet hier, das kostet alles Zeit und Geld der Firma und benutzt das Internet nicht für private Zwecke am Arbeitsplatz. Also diese Nachrichten finden Sie heute noch in jedem Betrieb über den Umgang mit diesen Kommunikationsmedien. Und das nur so als historische Anmerkung, dass Sie keineswegs so in Ihrer Generation noch nicht in unserer Community-bildende soziale Medien erfunden haben, sondern sobald es ein Medium gibt, womit man eine größere Menge erreichen kann, wird es dafür auch genutzt. Ich könnte Ihnen auch von dem Briefennetz der Humanisten im 15. Jahrhundert berichten. Also das waren Newsletter, die regelmäßig verschickt haben an die 300 Abonnenten. Das ist eine ganz ähnliche Struktur. Das Problem ist immer die Frage der Vervielfältigung. Wer kann darauf zugreifen? Welche Kompetenzen und Techniken braucht es? Bei den Telegrafen war es ein ganz kleines Grüppchen, die halt in diesen Büros saßen, aber die haben fast all das gemacht, was man heute eben auch damit machen kann. Aber klar, sie haben keine Filme darüber geguckt. So hier, Beziehung. I got my divorce and soon afterward married a telegrapher from Nova Scotia. Das ist aus diesem Buch Wireless Love. Nee, Wired Love, auch ein Buch Romance of Dots and Dashes. 1879 erschienen, über, also so ein Kitschroman, eine Liebesschnulze, wie man halt sich über Telegrafen irgendwie verständigen kann. So, das war so die große Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts, die dann Ende des 19. Jahrhunderts durch das Telefon abgelöst werden wird. Da kommen wir dann noch hin. Über den Dampfrechner habe ich Ihnen ja schon kurz erzählt. Die Analytical Engine, hier oben sehen Sie Charles Babbage, den Erfinder. Tatsächlich heute würde man sagen, so ein Venture-Kapitalist hat er eingesammelt und er hat ein Startup gegründet und hat erstmal vorher die Differential Engine, also so einen besseren Taschenrechner, mit dem man auch polynomiale Ausdrücke berechnen konnte, entwickelt und hatte immer viele Ideen, wie man Rechnen vereinfachen kann. Und der Dampf, deswegen, Sie sehen jetzt vielleicht auch hier unten, sehen Sie diese drehenden Walzen. Das kommt von der Dampfmaschine. Die erzeugt eine Rotationsbewegung. Sie können auch eine Windmühle anschließen. Und diese Rotationsbewegung wird dann über Riemen entsprechend übertragen. Alles in dieser Maschine läuft nur, indem es sich dreht, weil Sie ja keine wirklichen Schalter haben, sondern durch diese Drehung können Sie dann Berechnungen ausführen. Das hat er auch nicht erfunden. Das basiert wiederum auf alten Tischrechnern und mechanischen Rechnern. Aber er hat es halt in dem Fall einen frei programmierbaren, mithilfe der Lochkarten, frei programmierbaren Rechner sich vorgestellt. So, und Ada Lady Lovelace, die Frau von Lord Byron, war wahrscheinlich eine der Geliebten von Charles Babbage, man weiß das so genau nicht. Aber sie war algebraisch sehr begabt und schrieb das erste Computerprogramm der Welt für den Computer, den es noch gar nicht gab. Und beschrieb das so, also welche algebraischen Formeln sie damit ausrechnen würde, wenn diese Maschine endlich mal liefe, und gilt so als eigentlich die Begründerin der Programmiersprachen. Während Babbage versuchte, zu verschiedenen Wissenschaftlern Kontakt aufzunehmen, vor allem das Geld einzusammeln, und die britische Regierung dann irgendwann sagte, boah, das ist uns zu riskant und der war auch nicht gut im Haushalten, das wird uns auch öfter begegnen, dass die großen Erfinder dann mit ihren Erfindungen gar nicht so richtig umgehen können, sodass er pleite ging und die britische Regierung die Unterstützung einstellte, und außer diesem Fragment ist eigentlich nichts mehr erhalten geblieben, außer so ein paar Skizzen. Man weiß aber heute mit den Skizzen und dem Fragment, die Maschine hätte funktioniert. Wir hätten einen Computer auch ohne Strom haben können. Das inspirierte dann William Gibson und Bruce Sterling, zwei Autoren aus der Cyberpunk-Ära der 80er, zu dem Buch The Difference Engine, in dem sie die Welt beschreiben, also eben das ist so einer der Begründungsbücher des Cyberpunks, Steampunk, also Steampunk ist ja so das Genre, wie sähe Borderlands, nicht? Wie sähe die Welt aus, ich meine, da gibt es Strom, aber so im Prinzip so eine Welt, die sich entwickelt hätte, wenn sie so wie im Wilden Westen stehen geblieben wäre oder in der viktorianischen Zeit, und wir hätten alles außer Strom. So, und dann ist ja unglaublich viel, was möglich ist. Jules Verne ist dann so eine Welt, die da entsteht. Und das kann man eben auch auf Computertechnik bauen. Die anderen Rechner dieser Zeit sahen anders aus. Die Geschichte der Tischrechner ist älter, die geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Waren ursprünglich gebaut für astronomische Berechnungen, also dass man den Lauf der Planeten bestimmen kann. Aber dann auch Pascal zum Beispiel ist so einer, sein Vater war Buchhalter und dann wollte er ihm dabei helfen, einfach seine Bücher genauer zu führen. Das große Problem bei langen Zahlentabellen, die man zusammenrechnen muss, ist der Mensch, der Fehler macht, also Kopfrechenfehler. Das ist ein altes Problem, und wenn man irgendwelche Bücher führen muss oder Steuern berechnen muss, ist das fatal, wenn man sich da in größere Summen verrechnet. Also war der Wunsch der Automatisierung schon sehr alt. Es wurde dann dank dem, also der immer fortschreitenden Feinmechanik, wurde es dann auch möglich, solche Maschinen zu bauen. Hier sehen Sie von Franz Trinks Brunswieger, also eine Büromechenmaschine aus Braunschweig 1892. Da sieht man aber auch schon richtig, dass sowas kann nur gebaut werden, wenn Sie sehr präzise solche Bauteile gestalten können. Also das braucht eine Industrialisierung. Von Hand ist sowas als Einzelstück möglich, aber das baut man nicht regelmäßig von Hand. Also die ganzen Schrauben und dann die Innereien brauchen eine Feinmechanik, die im 18. Jahrhundert so überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und dafür, also im Grunde genommen, das ist so eine Registerkasse, die sah man, ich weiß nicht, heute gibt es das nicht mehr in diesen Tante-Emma-Läden, die es ja auch nicht mehr gibt. Man sieht es vielleicht noch in alten Filmen, wo man dann irgendwas eintippt, dann macht ritsch, ratsch und dann wird irgendwie die nächste Zahl da drauf addiert. Immer noch die Rotationsbewegung, die in diesem Handgriff drinsteckt, weil wirklich die Energie benötigt wird, um diese Walzen vorwärts zu drehen und dann entsprechend den Übertrag, wenn dann 9 plus 2 ist, dann halt 1 und die Nachbarwalze wird von so einem Zahn dann irgendwie mitgedreht. Also so funktioniert das, Mechanisierung von Kopfarbeit. Industrial Business Machines fängt dann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts an, solche Maschinen eben stärker dann auch elektrifizieren. Und hier sehen Sie von 1931, also eine Maschine, die konnte nicht nur addieren, die konnte auch multiplizieren. Auf Lochkartenbasis, also auch größere Zahlenmengen konnte die verarbeiten. Und Industrial Business Machine, das heißt IBM, die hat Büromaschinen gebaut für Industrieanwendungen. Taschenrechner würde man heute sagen, Tischrechner waren das halt, so groß wie ein Tisch. Und damit vor allem die Buchhaltung unterstützt. Oder Banken, Versicherungen, Buchhaltung, die Lohn auszahlen müssen und sowas haben die halt dort entsprechend vorbereitet. Also ganz, hatten auch einen großen Vertriebsweg. Die Maschinen wurden vermietet, nicht verkauft, sodass sie eine permanente Einnahmequelle hatten und so. Also es ist eine ganz eigentümliche Geschichte, die sich da ergibt, von der wir aber bis heute, also IBM gibt es ja heute immer noch, die begleiten uns bis in die 90er Jahre. Also eigentlich, also in der 80er war so ihr Höhepunkt, da haben sie noch den PC-Markt dominiert und dann irgendwie haben sie den Fehler gemacht, das kann man aber aus der Geschichte verstehen, den Fehler gemacht, sich zu sehr auf den Hardware-Sektor zu verlassen. Die haben halt ihr ganzes Firmenleben lang haben die solche Maschinen verkauft. Und irgendwann stellte sich dann raus, die Maschine ist egal, die kann aus Taiwan kommen oder irgendwie aus dem Nahen Osten gebaut sein, also der Computer, die Software, die darauf läuft, die kostet. Und das hatte IBM viel zu spät bemerkt und ist heute, nein, bedeutungslos nicht, aber längst nicht mehr die Größe. Die haben den Computermarkt, also den Maschinenmarkt in dem 20. Jahrhundert fast im Alleingang dominiert. Was kam es noch in der Zeit, also aus technischer Sicht? George Boole entwickelt erstmal ganz abstrakt 1848 die Calculus of Logic, also Logic ist wahr oder falsch, und er entwickelt eine Algebra, die mit zwei Wahrheitswerten auskommt, wahr oder falsch. Damit kann man alles Mögliche ausdrücken. Leibniz hatte das auch schon gesehen, dass man alle Zahlen als Form von 0 und 1 darstellen kann. Also jede Zahl lässt sich auch als Binärkombination schreiben. Das war mal so eine Spielerei, damit konnte man auch rechnen, hat Leibniz gezeigt, war interessant, aber egal. Also, naja, egal, Leibniz hat selber einen Taschenrechner, also einen Tischrechner entwickelt und überlegt, mache ich ihn binär oder nicht, aber binär ist so kompliziert, das kann auch keiner umrechnen, also hat er es dezimal gemacht. Grober Fehler, also Fehler nicht, war irgendwie ja schon eine gute Überlegung, aber es war einfach noch zu weit weg, dass man mit diesem binären Zeug irgendwas anfangen kann. George Boole betreibt das auch erstmal mathematisch. Ich kann verschiedene Ausdrücke miteinander verknüpfen über und, oder, nicht. Das sind so grundlegende Operationen, mit denen ich auf Wahrheitswerten arbeiten kann. Und da kann man eine Menge mit ausdrücken, insbesondere andere Funktionen kann man damit darstellen. Das wäre erstmal so eine mathematische Spielerei, bis Claude Shannon 1937 hingeht und sagt, Analysis and Relay of Switching Circuits, das kann man auch, diese Boolesche Algebra kann man auch in elektronische Schaltungen überführen. Statt wahr sage ich Strom an, statt falsch sage ich Strom aus, 1 oder 0. Und da wir ja gezeigt haben, dass wir mit Nullen und Einsen oder diesen Wahrheitswerten jede mathematische Funktion darstellen können, kann ein Schaltkreis das auch. Das war erstmal so eine theoretische Herleitung, aber er konnte damit auch schon Maschinen bauen, der war Elektroingenieur. Und das war so der, im Prinzip jetzt der elektromechanische Ursprung der Computertechnik. Charles Babbage hatte so etwas Ähnliches gezeigt, also was Ähnliches gemacht, aber die Babbage-Maschine, die war erstmal irgendwie untergegangen. Und Howard Aiken und baute die Harvard Mark I 1944, nachdem er allerdings auch diese Babbage-Maschine auf dem Speicher, ich glaube im MIT, in den Harvard gefunden hatte. Also wie die auch immer von England nach Amerika gekommen ist, ist seine eigene Geschichte. Er fand sie, sah halt, da hat mal jemand so die Idee, so eine Maschine zu bauen, hat er gehabt. Und inspiriert davon baut er einen Computer mit Relais. Relais sind elektronische Schalter, die machen Klick, Klack, wenn, also die werden durch so einen Magneten gezogen, dann wird ein Stromkreis geschlossen und wenn der Magnet wieder ablässt, dann geht dieser Stromkreis wieder auf. Also ich will Ihnen jetzt nicht zu viel über diese Maschine erzählen. Das war auch auf Dezimalbasis. Sie konnten über so eine Wählscheibe konnten Sie die Zahlen einstellen und dann konnte das Ding alle vier Grundrechenarten. Und Sie sehen ja unten, oben sieht es aus, als wäre es ein Riesenhaus. Unten sehen Sie es mal, da stehen drei Leute davor, wie groß diese Maschine in Wahrheit war. Sie funktionierte 1944 und inspirierte tatsächlich, also sie inspirierte vor allem zu sagen, so geht's nicht. Also mit Relais, es ist zu langsam, es hat ein Geräusch wie 100 strickende Frauen, hieß es. Also es war einfach ein ständiges Klackern und diese Dezimaltechnik funktionierte auch nicht so gut, viel zu fehleranfällig. Es gab andere Varianten und vielleicht die wichtigste ist die ENIAC, ab 1942 eingesetzt, um ballistische Tabellen zu berechnen. Also wenn Sie irgendwie eine Rakete abschießen wollen oder ein Geschoss, wie hoch muss die Kanone eingestellt werden, in welchem Winkel und wie stark muss das Geschoss fliegen, damit es auch trifft. Das sind ballistische Tabellen, die werden erstmal auf Papier geschrieben und was die ENIAC können sollte, war das halt zu berechnen. Dauerte 2 Tage, um das Ding zu programmieren, wurde mit so Steckern von links nach rechts gemacht und dann hat die das in 15 Sekunden ausgerechnet. Das Problem war, es sollte eigentlich unterstützend sein für die amerikanische Artillerie, aber als das Ding fertig war, war der Krieg schon rum. Und dann stand diese Maschine da rum. Also man wusste gar nicht so richtig, was man mit der anfängt. Aber in Auseinandersetzung mit der ENIAC, und hier sehen Sie übrigens Gloria Gordon und Esther Gersten, 2 Mathematikerinnen, die diese Maschine programmiert haben. Und es ist auch kein Zufall, dass die Geschichte der Computerprogrammierung erstmal weiblich ist. Diese Frauen nannte man Computer. Das waren einfach die Berechnung durchgeführt haben. Ich war mit 2 Computern Mittagessen, schrieb einer, weil er sagt, er war mit den beiden irgendwie in der Mensa. Die waren hoch ausgebildet, also es waren nicht halt irgendwelche Tätigkeiten, die man einfach ausführen konnte. Die mussten diese Formeln übersetzen in Steckcode. Und das war der große Vorzug, als Frauen waren sie viel geduldiger als die meisten Männer. Die waren für diesen Job einfach so, boah, jetzt muss ich da den ganzen Tag stehen. Und die haben das einfach durchgeführt. Das war auch der Grund, warum das Fräulein vom Amt in den Telefongesellschaften das Fräulein vom Amt war und nicht das Männlein vom Amt, weil Männer weniger Sozialkompetenzen hatten, um mit den Kunden umzugehen. Tatsächlich, am Anfang saßen da immer Männer, bis es dann klar war, dass die Frauen viel geduldiger waren, wenn der auf der anderen Seite mal wieder einen Fehler gemacht hat und so. Die waren einfach netter, konzentrierter, aufmerksamer. Und das war in der Anfangszeit des Programmierens enorm wichtig. 2 Tage, wie gesagt, um diese Steckerdinger da zu verbinden. Und die haben das, wie Sie hier sehen, doch einfach in aller Ruhe ausgegeben. Erst später kam dann dieser Eindruck, das sei eine männliche Domäne. Und noch später diese Vorstellung, dass Mädchen das sowieso nicht können. Das ist aber auch vor allem sehr deutsch, dass diese Vorstellung, dass Frauen und MINT ja ein großes Problem ist und man nur über Girls' Days das retten kann, Mädchen überhaupt für sowas zu interessieren. Das ist also in anderen Ländern irgendwie fragloser, dass das gleichgeschlechtlich behandelt wird. Und da sind dann auch die Interessenfelder unterschiedlich. Aber gut, das werden wir noch ein paar Mal sehen, dass irgendwann wechselt das dann so in den 50er Jahren, sind die Computer dann wieder weiblich, wieder männlich und irgendwann wird der Name Computer übernommen für die Maschinen, auf denen gearbeitet wird. Aber in Auseinandersetzung mit dieser ENIAC hat sich Anfang der 50er Jahre die Architektur, also wie die Dinge aufgebaut sind, für die Universalmaschine Computer durchgesetzt, die bis zur Einführung der Mehrkernprozessoren Bestand hatte und eigentlich bis heute Bestand hat. Also die sehen nicht aus wie die ENIAC. Man hat halt gemerkt, dieses Stecken ist nicht gut. Programme muss man automatisch einlesen von Lochkarten oder von Magnetbändern später. Und es sollte binär sein und nicht dezimal. Der Programmcode ist im gleichen Speicher wie die Daten, auf denen gearbeitet wird, nicht im anderen Speicher. Also es gibt so ein paar Entscheidungen, die getroffen wurden. Und alle anderen Entscheidungen wurden aber ausprobiert und man hat gemerkt, es ist nicht so gut. Und analog ist nicht so gut wie digital, digital ist schneller und so. Das wurde aber 1950, gab es das Papier, da wurde das dann mal aufgeschrieben, wie muss so ein Computer aussehen und seitdem werden Computer so gebaut. Und inzwischen haben sie halt 8 Kerne in ihrem Rechner, das sind halt 8 Computer, die nebeneinander laufen, die haben ihre eigenen Probleme, aber jeder dieser Kerne ist so aufgebaut wie ein Computer in den 50ern. 100.000 Verfeinerungen, selbstverständlich, aber so von der Grundidee, wie ein Computer funktioniert, das besprechen Sie aber vielleicht noch am Donnerstag, Mittwoch in der Vorlesung von Jens, da gibt es so einen Teil, wo wir mal über Computer sprechen. Die Grundsteine werden hier gelegt und als der Krieg zu Ende war und die ENIAC da rumstand, kamen halt die Macher und sagten, Moment, da gibt es ja vielleicht nicht nur ballistische Tabellen als Anwendung, sondern auch noch andere. Und dadurch entsteht dann Ende des Zweiten Weltkriegs die Computerindustrie. Aber das machen wir im nächsten Teil. So, jetzt wir bleiben im 19. Jahrhundert. Die Geschichte der Technik ist geprägt von Industrialisierung, Automatisierung und in dem Fall Digitalisierung beziehungsweise erstmal Elektrifizierung. Diese Digitalisierung ist so ganz am Ende, so Ende der 40er weiß man, das Digitale ist einfach besser. Wir haben alles andere probiert, also das Analoge oder mit 3 Werten oder 4 Werten. Digital binär ist die einfachste Technik, die man beherrschen kann. Wir können damit alles ausdrücken, wir arbeiten damit und das möglichst automatisiert und elektrisch. Das ist so die technische Entwicklung mit all ihren Verwerfungen im Arbeitsmarkt und im privaten und geschäftlichen Leben, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Ebenfalls aber parallel zu der Technikentwicklung gibt es die Kulturgeschichte der Audiovision und Narration, was ich jetzt hier mal als Kulturgeschichte zusammenfasse, die geprägt ist im 19. Jahrhundert von dem neuen Imaginären, dem Fantastischen und die Wiederverzauberung der Welt. Während nämlich die Technik und die Naturwissenschaft hinging, alles zu erklären und alles wurde dann Beherrschung der Naturkräfte, die Newton'sche Physik hat es weit gebracht und man konnte sehr vieles, was in der Welt geschieht, auf naturwissenschaftliche Gesetze zurückführen, entstand so eine Gegenbewegung, auch wirklich in bewusster Abgrenzung zu diesem Versuch, alles Technik zu machen und sagen, nein, wir suchen aber die Rückwendung zur Natur. Also die Aufklärung und Industrialisierung, der wird entgegengestellt, die Suche nach Mythen, Märchen, Natur und Volksglauben. Und das wird unter dem Namen der Romantik dann in die Kulturgeschichte eingehen. Und Sie sehen hier jetzt mal ein Filmbeispiel von Méliès, in dem man halt genau die fantastischen Bilderwelten, die es sicherlich in den Märchen, Sagen und Volkserzählungen schon viel länger gab und auch die Ilias und die, also wie gesagt, immer bei den Griechen fängt das alles an, wenn sie nur lange genug suchen. Da gibt es das alles schon, aber im 19. Jahrhundert erlebt es einen richtigen Boom, weil jetzt der Markt dafür wächst. Man will wieder verzaubert werden, nachdem man von den Techniken so sehr von der Welt getrennt wurde. Und da gliedern sich jetzt verschiedene Genres aus, zum Beispiel Fantasy würde man es heute nennen. Also das Fantastische ist ein Oberbegriff für Fantasy, Science Fiction und Horror als fantastische Genres. Und das Fantastische selber ist so eine Welt, die so ein bisschen sein kann wie unsere, aber irgendwie unwirklich ist. Es gibt so den Riss in der Welt, in den etwas eindringt in unsere Welt, was so nicht möglich ist. Und das kann man halt jetzt unterteilen in entweder das Erträumte, das, was man gerne hätte, und solche Feenreiche oder die Gebrüder Grimm 1812 machen sich auf die Suche und die sammeln die ganzen Märchen und Kindergeschichten an. Nein, sie sammeln die ganzen Märchen auf und bereiten sie kindergerecht auf. Also was dann alles passiert ist, wie der Wolf mit Rotkäppchen umgegangen ist, im Original war das was ganz anderes, als wir heute sehen. Und auch der Prinz in Dornröschen küsst das Dornröschen nicht nur wach und so, also sie wurde dann schwanger und so. Also es gibt alle möglichen. Naja, also es sind halt die alten Geschichten und die werden dann aber so umgebogen und Sie kennen wahrscheinlich die Version von Disney, die ja das dann nochmal irgendwie weichspült. Also die Märchenwelt ist deutlich härter und spiegelt natürlich auch das Leben wider. Also dass die deutschen Märchen alle im Wald spielen oder so viele, liegt natürlich daran, dass die Bevölkerung sehr eng mit dem Wald verbunden war und bis heute ja noch ist, sodass in anderen Kulturen auch andere Märchen natürlich entstehen. E.T.A. Hoffmann ist bekannt, Klein Zaches genannt, Zinnober 1819 macht so seine Sammlung der Kunstmärchen. Also da werden Märchen extra neu geschrieben, die vielleicht Motive aus alten Geschichten aufgreifen, aber eben nicht eine Sammlung von alten Folklore-Geschichten ist, sondern neue Märchen im Stile dieser Geschichten auflegen. 1865 Lewis Carroll, Alice im Wunderland, ist allein deswegen ein Klassiker, weil ja irgendwie jedes Jahrzehnt gibt es eine neue Verfilmung oder irgendeine Form taucht diese Geschichte wieder neu auf. Als faszinierendes Werk, weil sehr viele der Figuren so zeitlose Kritiken auch ihrer Zeit sind und man sie dann aber auch heute immer noch gut benutzen kann. Etwas weniger bekannt George MacDonald, The Princess and the Goblin als Fantasy-Geschichte, die andere inspiriert hat, zum Beispiel William Morris, The Well and the World's End, ist so eine der ersten High Fantasy. Also der hat dann Tolkien inspiriert und den Lewis, der diese Narnia Bücher geschrieben hat. Also sehr viele berufen sich auf William Morris, The Well at the World's End und gilt so als der Begründer der High Fantasy, in denen wirklich ganze Welten erfunden werden mit Kulturen, Sprachen und also das, was Tolkien ja dann wirklich auch so wirklich zur Meisterschaft gebracht hat, fängt hier Ende des 19. Jahrhunderts an, so Eskapismus auf hohem Niveau. Man baut wirklich Nebenwelten auf, die man ganz groß ausgestaltet. 1900 dann noch The Wonderful Wizard of Oz von Frank Baum. Auch das ist vielleicht deswegen, weil es uns öfter mal begegnen wird in der Kulturgeschichte. Es taucht auch hier mal regelmäßig auf, so als Motivgeber. Peter Pan ganz ähnlich. Das sind noch so Geschichten, die man bis heute kennt. Es gibt jede Menge Bücher in der fantastischen Literatur in der Zeit. Und 37 dann zum ersten Mal Tolkien's The Hobbit, was er dann später als Prequel umdichtet und sagt, das wäre Teil einer viel größeren Saga und tatsächlich das ja dann auch ausbaut und durch die Verfilmung Anfang des 21. Jahrhunderts ja dann auch irgendwie jetzt in dieses kollektive Bewusstsein eingegangen ist. Also mit seiner Bildwelt ist es ja eher so ein Millionen-Dollar-Unternehmen geworden. Und die Welt, die da aufgebaut wird, ist dann einigen bekannt, die sich dann auch mit dem Silmarillion beschäftigen, dem ganzen dahinterliegenden. Aber es ist so der Meilenstein oder der Schlussstein der High Fantasy. Und bis dahin, danach, was dann kommt, ist im Grunde genommen sozusagen inspiriert von Tolkien. Im Film sieht man 1937, also die greift Walt Disney als, ich glaube, erster Abendfilm, der Spielfilm, nee, der zweite, glaube ich, aber greift halt auf die Gebrüder Grimm zurück. Es gibt diesen netten Satz, niemand darf mit Disney heute das machen, was Disney mit den Gebrüdern Grimm gemacht hat. Also wenn Sie Schneewittchen zitieren, werden Sie verklagt, weil Sie Eigentum der Disney Corporation anfassen. Aber die haben selbstverständlich den Public Domain Schatz der Volks- und Sagenmärchen geplündert und daraus halt ihre Filme gemacht. Also das ist schon ein ganz eigenartiges Verhältnis zu meinen, also man hat natürlich an den Bildern so seinen Anspruch, aber die ganzen Erzählungen seien jetzt alle urheberrechtlich zu schützen, nachdem es eigentlich eine Form von Remix und Mashup ist, von frei zur Verfügung stehenden Erzählungen. Die Nibelungensage, die ja viel älter ist, also die geht ja auf viel ältere Texte zurück, wird 1924 im fantastischen Film aufgegriffen, also sehen Sie unten die Siegfried-Verfilmung mit in dem Fall Special Effects, also so einem echten Drachen, also so eine Figur, die da auftaucht. Und das ist einer der spektakulären Special Effects Stummfilme, mit denen wir uns ja noch beschäftigen werden, also mit der Geschichte des fantastischen Films. Im Grunde genommen ist der fantastische Film so alt wie der Film. Sie hatten ja diese Trennung zwischen den Lumières, die den Einzug des Zuges im Bahnhof, die Fabrikarbeiter verlassen die Fabrik oder so lustige Filme des Gärtners, der sich den Schlauch ins Gesicht spritzt. Also, aber auf jeden Fall, man filmt Menschen und so zeigt deren Leben. Und dem gegenüber steht Méliès als der Filmer des Fantastischen, der so von den Schaustellern kommt und die Reise zum Mond macht und andere Filme. Das ist so ein Thema, was wir noch ganz oft in der Vorlesung auch hören werden. Diese Trennung zwischen dem Realismus, dem sozialen Realismus. Man versucht, die Welt zu zeigen, wie die Menschen sie haben oder erleben, und dem Fantastischen, was häufig auch so eine Nebenwelt ist. Und in dem Fall bei den Nibelungen ist ja eigentlich auch eine Fantasy-Geschichte, aber da die so historisch so alt ist und wir hier ein ganzes Haus haben, die sich darum gebaut wurde, ist es High Culture, aber im Grunde genommen ist es dann doch ein ziemlich krudes Fantasy-Märchen, wenn man es betrachtet im Vergleich zu anderen. Der Zauberer von Oz 1939 ist nicht der erste Buntfilm, aber vielleicht einer der ersten Filme, die Farbe mal so richtig überzeugend einsetzt. Der ganze Film in so einem Sepia schwarz-weiß gehalten, bis sie dann das zauberhafte Land betritt, die Tür öffnet und man steht in Technicolor. Das ist auch aus heutiger Sicht noch so ein fantastischer Übergang zwischen der tristen Alltagswelt und dann der fantastischen Welt aus dem Lande Oz. Science Fiction, also als auch das Fantastische, aber beim Science Fiction gibt es immer so, es wäre möglich, wir brauchen nur den Fluxkompensator, wir brauchen nur den Warp-Antrieb und so, dann den Rest hätten wir. So diese Vorstellung, dass das eine Welt ist, die möglich ist, also man braucht halt keine Drachen und Magie oder so, also wo man das Gefühl hat, das gibt es einfach nicht. Bei Science Fiction, na, Jules Verne hat ja auch alles vorhergesagt, das galt mal als Science Fiction, heute ist es Realität, hat immer so diesen Nimbus des noch nicht. Jules Verne habe ich schon genannt, ist so einer der optimistischen Science-Fiction, also Technik als Fortschritt. Gibt es noch andere, die sich da, eben hier sehen Sie Metropolis von Fritz Lang, also der Maschinenmensch, der zum Bewusstsein kommt und dann sich auch gegen den Schöpfer stellt, ein ganz alter Prometheus-Mythos oder der Golem und so, Geschichten, die danach geschrieben werden. Wir haben Proto-Science-Fiction-Romane, also so fantastische Welten wie Mary Shelley, die wir dann auch aus dem Frankenstein kennen, The Last Man, eine postapokalyptische Geschichte, in der halt die Welt durch eine nicht näher benannte Katastrophe entvölkert wird und so der letzte Mensch oder die letzten Menschen sich da halt irgendwie auf der Welt dann treffen. Jules Verne von Die Reise zum Mond als Proto-Science-Fiction, Herbert George Wells, der War of the Worlds, was passiert eigentlich, wenn uns die anderen da nicht so freundlich eingestimmt sind, also die Invasion vom Mars, die wird auch regelmäßig neu verfilmt, Independence Day ist ja auch so eine Story, also wenn die Außerirdischen kommen und uns erstmal übernehmen wollen, weil sie technisch weiter sind. In Deutschland etwas unbekannter, Kurt Laßwitz auf zwei Planeten, auch da so die Entdeckung, was passiert, wenn man mit außerirdischen Intelligenzen konfrontiert wird, ist 1897 der erste deutsche Science-Fiction-Roman, beziehungsweise das heißt Proto-Science-Fiction, weil Science-Fiction dann eigentlich erst ein bisschen später so richtig losgeht. Jack London, The Red One, auch so, die finden so einen roten, also nach seiner langen Reise in das Herz der Finsternis, so einen roten Ball, in dem sie eben Kontakt zu Außerirdischen herstellen können. Last and First Man, wieder so eine sehr optimistische, wir sind die ersten Menschen in einer dann über mehrere Millionen Jahre umspannenden Saga, wie sich die Menschheit weiterentwickelt. Also Geschichte als Fortschrittsgeschichte. Das ganze 19. Jahrhundert schwingt noch drin, weil sich Technik weiterentwickelt und auch immer besser, schneller und billiger wird, entsteht so der Eindruck, die ganze Menschheit wird besser, schneller, wird zumindest besser und moralisch erhabener. Das ist so ein Traum des 19. Jahrhunderts. Geschichte ist Fortschritt, auch die Kunstgeschichte, es geht ja immer weiter und man muss immer vorangehen. Diese Vorstellung gibt es bis eigentlich Ende des Zweiten Weltkriegs, als dann klar wird, war nichts mit moralischem Fortschritt. Und also eine Menschheit, die dazu imstande ist, also kann man jetzt ihr nicht attestieren, dass sich seit der Aufklärung noch besonders viel getan hat. Und das war so der erste große Knacks in den Fortschrittsglauben. Und sie kommen aus einer Zeit, in der klar ist, die Ressourcen sind endlich, die Welt, also es gibt Kriege, Hungersnöte und Umweltkatastrophen. Und auch der technische Fortschritt ist nicht keineswegs, also die Vorstellung, dass alles immer besser wird. Das war aber so in der Zeit durchaus noch diese Vorstellung, dass es vorwärts geht. Und diese Vorstellung gibt es ja bis heute auch weiterhin. Brave New World von 32 von Aldous Huxley, der so eine dystopische Gesellschaft zeichnet, der alle nur noch Unterhaltungsprodukten sich ergeben und von so einem Regime beherrscht werden. Als Gegenmodell dazu George Orwells 1984 von 1949. Also er hat die letzten Zahlen umgedreht, als er es geschrieben hat, nämlich 48 geschrieben. Und wie sieht die Welt 84 aus? Auch eine Dystopie, aber die durch Diktatur und Unterdrückung arbeitet. Und im Grunde sind das zwei Dystopien, die aber sehr unterschiedlich sind. Bei Orwell werden sie unterdrückt. Es gibt einen Widerstand, der halt genauso unterdrückt werden muss, der nachgezeichnet wird, wie der sich in dem totalitären Regime behauptet. Und bei Huxley geben die Menschen freiwillig ihre Freiheit auf. Die Erfahrung zeigt, dass wir dem Huxley näher gekommen sind als dem Orwell. Natürlich gibt es oppressive Staaten, aber selbst in unserer Gesellschaft ist Freiheit jetzt nicht mehr so ein Gut, was unbedingt zu verteidigen ist, wenn man doch Katzenvideos schauen kann gleichzeitig. Also da muss man sich dann wirklich entscheiden, gehe ich zur Wahl oder schaue ich die letzte Seinfeld-Folge oder was auch immer, dann läuft an. Das sind so Wahlen, das kann sich nur eine Gesellschaft leisten, die vergessen hat, aus welchen Zeiten sie kommt. Und das hat Huxley eigentlich besser gesehen, weil klar, die Unterdrückungsstaaten gibt es, aber da ist der Widerstand, tatsächlich weiß man ja dann, wogegen man kämpft. Bei Huxley kämpft man vor allem gegen die eigene Trägheit und der Kampf gestaltet sich doch bedeutend schwieriger. So, dann wird das entsprechend im Kino reflektiert, also Méliès 1902, Die Reise zum Mond, ebenso auch als Gegenmodell zu den Lumières. Der Edison mit dem Kinetogramm, Frankenstein verfilmt er hier 1910. Zu Frankenstein komme ich gleich noch. Oder 1916 die 20.000 Meilen unter dem Meer. Oder 1936 Flash Gordon und dann 1939 die Antwort Buck Rogers, also so ein Weltraumheld, die Space Opera entsteht da. Diese als Archetypen geistern die heute noch durch die Science Fiction. Aber die tauchen hier dann zum ersten Mal auf, in dem Grunde so ein Mix-up von Abenteuergeschichten und Science-Fiction. Dann kämpft halt so ein Held gegen irgendwelche Außerirdischen und halt nicht gegen Ritter und Unterdrücker der Bevölkerung von England. So, das dritte große fantastische Genre ist Horror. Da gibt es auch schon sehr früh die ersten Untersuchungen von Freud über das Unheimliche in der Literatur. ich habe es jetzt mal das Verdrängte genannt, das Verdrängte ist aber schon so ein Term aus der Psychoanalyse. Horror ist nicht nur das Verdrängte, aber gerade die Ängste, die einen so begleiten, auch durch die Industrialisierung vielleicht und durch den politischen Wandel, aber auch durch soziokulturelle Umbrüche, die äußern sich in ganz verschiedenen Formen und eine da ist eben in der Monstergeschichte. Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also solche Bücher, die Sie hier sehen, die schon viel älter sind, aber die Industrialisierung begleiten. Also der Prometheus heißt es ja auch, eben der künstliche Mensch, der da entsteht durch Technik und durch die Kraft des Blitzes, also der Strom, den gab es schon, aber noch nicht so richtig beherrscht, also brauchst du auf das Gewitter warten. Und dann entsteht die Kreatur, die sich dann aber auch irgendwie in ihrem Selbstbewusstsein nicht so richtig weiß, wo sie hingehört. Edgar Allan Poe sammelt die Ängste der Menschen auf in seinen Kurzgeschichten. The Raven, also der Rabe von 1845, ein berühmtes Gedicht. Aber seine ganzen Kurzgeschichten sind so der Vorläufer des Horrors. Und alle Horrorautoren, die was auf sich halten, also anerkennen auch Edgar Allan Poes Leistung auf diesem Gebiet. Louis Stevenson, den wir auch im Abenteuergenre finden mit der Schatzinsel, schreibt Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auch hier wieder so diese Bipolarität der technischen Entwicklung, der Chemiker, der halt sozusagen das Tier in sich rausholt und dann auch gar nicht mehr weiß, wie er es wieder bändigen soll. Bram Stoker schreibt Dracula auf Grundlage von Vampirgeschichten, die älter waren, aber gibt diesem Vampirmythos ein Gesicht und einen Namen und auch da, also so Instant Classic, auch der Dracula ist bis heute sehr beliebt. Sie hatten ja auch mal so eine Zeit, so die ganzen Vampir bis zum Morgengrauen, also diese, naja, das waren so ein Prinzip, so Aufklärungsfilme, um jungen Mädchen zu sagen, Sexualität lohnt sich nicht. Also das hatten wir schon in den 40ern, in den 50ern und diese, also das, nichts war verklemmtere Sexualität als dieses, oh, ich will, dass du mich zum ersten Mal beißt, aber ich will noch nicht bereit sein. Und die gut aussehenden jungen Männer, die das aber dann natürlich verstehen. Also es ist schon eine ganz eigenartige Verpackung, um Botschaften rüberzubringen in Gestalt des Fantastischen. Das verstehen, glaube ich, die Leute auch so mehr oder weniger offen. Da wird das ja dann verhandelt und die erotische Komponente des Vampirs wird schon seit Bram Stoker irgendwie klar gemacht, also dass da es nicht nur darum geht, dass er irgendwie Blut haben will, sondern es geht um mehr, was er dann bekommt. So, dass die Horrorliteratur, die natürlich auch ihre Entsprechung im Horrorfilm findet, Frankenstein 1931, der White Zombie, also der Zombie-Mythos, der tahitianische, findet dann seine Entsprechung im Film und ist die erste Inkarnation des Zombies im Kino. Wir werden den Zombie häufiger noch erleben, weil der ja auch in den Spielen so beliebt ist als Figur, aber einige Umwandlungen erfahren hat, also nicht so der seelenlose oder mystisch verzauberte. Inzwischen ist klar, es ist eine Virusinfektion, ja klar, wie konnten die das übersehen? Und man braucht überhaupt keinen mythisch oder keinen Voodoo-Zauber, sondern entsprechend gibt es ganz andere Erklärungen dafür. Oder ein Pilz ist es, so eine andere Variante. Dann die ganzen Monster, die auftraten, die Mumien, der Wolfsmann und also alle Formen von Insekten und Tieren, die halt die Bevölkerung einer kleinen amerikanischen Stadt terrorisieren, das taucht hier im Stummfilm oder im Schwarz-Weiß-Film auf, zum Teil eben noch stumm oder zum Teil dann auch mit den ersten Tonspuren hinterlegt und ist so alt wie das Genre, wie das Medium. Also so als man dann mit Hollywood anfing und tatsächlich die Gelder zur Verfügung standen, entwickeln sich die Special Effects und die Narration war völlig egal, das waren die gleichen Klischeegeschichten wie heute, aber man wollte das Publikum unterhalten. Und es trennt sich der Kunstfilm, also Citizen Kane gegen The White Zombie. Also das ist so, das eine ist der Evergreen der Filmgeschichte und das andere sind halt so vergessenswerte B-C-Movies, die dann vielleicht im Nachtprogramm laufen, aber dann doch so einen Liebhaberkreis haben. Vielleicht auch, weil sie so trashig sind. Und das ist so das Drama der Populärkultur oder der Genre-Erzählung, des Genre-Films, dass sie von der Kultur so nicht ernst genommen werden als Kulturgut, aber dennoch ihren großen Verbreitung in der Bevölkerung haben, sodass die Geschichten und Bilder, die da entstehen, kollektive Bewusstsein sind und darauf kann man einfach auch zurückgreifen. Das werden Spiele ganz massiv machen, weil Spiele immer Probleme hatten mit Narration. Also sie können einfach nicht so gut Geschichten erzählen, weil der Spieler so viel kaputt macht und sich einfach nicht daran hält an die Geschichte. Also muss man ganz viel Geschichten so einfach aufrufen, sagen, hier, komm mal, es spielt in Transsilvanien bei Vampiren, du weißt schon. So, und dann weiß man schon und dann kann man auch mit diesen kleinen Pixeln arbeiten, weil das Cover zeigte sowas. Und da, also die Logik ist sofort verständlich, wenn man die Geschichte des Spiels verfolgt und mit welchen billigen Mitteln die anfangs hier auskommen mussten. Und dann beruft man sich einfach auf fertig ausgestanzte Formen, die man einfach nur zusammensetzen muss und nicht auf komplexe Charakter- oder Figurenentwicklung und Beschreibung von Settings, die noch niemand gesehen hat, weil man die im Spiel eh nicht klar machen kann. Und die Filme funktionieren halt auch so. So, und dann gibt es noch Abenteuer als nicht fantastisches Genre, weil das Abenteuer ja wirklich das ist, was man haben könnte, wenn man sich nur trauen würde. Das Ersehnte, also so der Abenteuerurlaub, und bis heute gibt es ja diese Form, dass man eben Urlaub machen kann, mal 2 Wochen ohne Strom und ohne Handy, das ist schon ein Abenteuer. Aber das wird, auch das gibt es schon viel länger, diese Abenteuergeschichten, die ersten Alexander-Romane, die so Alexander den Großen beschreiben, der Don Quixote als Ritter der Medien versessen, nicht? Der liest zu viele dieser Abenteuerromane und verliert den Verstand. Also im Grunde ist der erste Roman in der Literaturgeschichte ist schon ein medienkritischer, der sagt, also zu viel davon ist auch nicht gut. Und das begleitet uns dann auch tatsächlich in der Mediengeschichte häufiger. Und so haben sie Abenteuerromane natürlich auch im 19. Jahrhundert. Alexandre Dumas, die 3 Musketiere, greift eine ältere Geschichte auf. Jules Verne, Tour du Monde, also die Reise um die Welt in 80 Tagen, so eine, wo man auch wirklich das Internationale sieht, oder der genannte Stevenson mit der Schatzinsel als Prototyp des Piraten, der Piratengeschichte. Den Robinson Crusoe von Daniel Defoe haben wir schon im 18. Jahrhundert. Und Karl May in Deutschland, der ja nie seine Stadt verlassen hat, aber geschrieben hat wie im Wilden Westen. Also der hat Amerika, also den amerikanischen Westen beschrieben, als wäre er dort, war auch so ein notorischer Schwindler und Hochstapler, der auch behauptet hat, das seien alles autobiografische Geschichten. Er ist nämlich Old Shatterhand. Aber tatsächlich hat er, glaube ich, seinen Landkreis nie verlassen und die dollsten Geschichten erzählt, ist nicht mehr so bekannt, weil derzeit das ganze Western-Genre ja ziemlich da niederliegt. Wir warten auf den nächsten großen Film, der das auch wieder, also vielleicht Westworld, aber der schafft es vielleicht nicht. Also den nächsten großen Film, der das Western-Genre mal wieder hochbringt. Und Cowboys und Indianer, ich sehe das an meinen Kindern, Fasching ist das total out. Keiner will mehr Cowboy und Indianer sein. Die wollen alle Sturmtruppen oder irgendwas anderes sein. Also es gibt einfach inzwischen andere Geschichten, die ähnliche Botschaften da verbreiten. Es gab mal eine Zeit, da waren Cowboy- und Indianer-Romane das große Ding. So, und auch hier Film natürlich Die Maske des Zorro 1920, Robin Hood 22, auch der wird ja regelmäßig neu aufgelegt. Der Dieb von Bagdad, Prince of Persia. Lost World, also Forscher kommen 1925 in eine Insel, in ein Tal, völlig vergessen, in dem es noch Dinosaurier gibt. Und die wurden nicht mit Frosch-DNA geklont. Die haben da einfach überlebt. Daraus entwickelt aber natürlich dann Jurassic Park und die entsprechenden Nachfolger seine Strahlkraft. Tarzan von 1932, das auch auf eine Romanvorlage. King Kong von 1933, das große Ungeheuer, was zum ersten Mal eine Großstadt terrorisiert. Also all das sind solche Figuren, die man zum Teil aus dem Horror, also King Kong geht ja so in Richtung Horror schon, aber vor allem so die Abenteuer in den fremden Welten, Abenteuergeschichten erleben mit den fremden Kulturen und Dinge, die man sonst so eigentlich nicht sehen kann, werden hier selbstverständlich auch im Film übernommen. Jetzt sozusagen diese Medien dazwischen, also nicht Romane, aber diese Penny Dreadfuls, hatte ich ja schon erwähnt, Dime Novels, auch Groschenromane, Groschenhefte genannt, entstehen auch, ist möglich mit der neuen Drucktechnik. Durch die Industrialisierung schaffen wir es plötzlich, Druckmaschinen zu bauen, die viel höhere Auflagen schaffen als noch davor. Da waren das alles so Handauflagen. Durch die Druckerpressen, gerade die Rotationspressen, und die dann auch industriell gefertigt wurden, war es möglich, billig, wirklich billig, auf billigstem Papier, was dann auch nur ein halbes Jahr hält, dann zerfällt, eben solche Druckerzeugnisse unter die Leute zu bringen. Und na, was verkauft sich am besten? Natürlich solche Abenteuergeschichten oder fantastische Geschichten. Detektivgeschichten ist ja auch so, das Detektiv- und Krimi-Genre ist ja auch so ein ganz bekanntes. New Dime Novels, aber Abenteuer, Detektiv und dann später Horrorromane, so Horror- und Schundgeschichte. Erotisches, so lala, geht auch durch, aber ist dann schwieriger, weil, also wer darf es lesen und ist ja nicht gleichermaßen und die Jugend sowieso nicht. Aber dann, oder Gewaltdarstellung, da kommen wir dann aber im 20. Jahrhundert noch dazu, wenn das durch Comics dann auch stärker visualisiert wird. Die Comics beginnen Ende des 19. Jahrhunderts, hier sehen Sie so das erste, The Yellow Kid gilt so als Ursprung der Wort-Bild-Geschichte. Bei Wilhelm Busch haben sie es allerdings auch schon. Aber diese Vorstellung, dass man Text und Bild enger miteinander verzahnt als in der klassischen Bildergeschichte, wo man ein Bild hat und darunter steht halt was. Das ist sehr alt, die Bildergeschichte, aber die Verzahnung, wo dann auch der Text wirklich sein eigenes Leben bekommt. Also hier nimmt er das aus dem Grammophon und legt es sich in den Mund und so. Also diese Form von Text-Bild-Verschränkung, die bei Yellow Kid hier noch experimentell wird. The Katzenjammer Kids ist eine Reaktion darauf. Eine andere Zeitung wollte das auch haben und die haben dann tatsächlich so diese ersten Cartoons gemacht, die dann auch so mit diesen 3 oder 6 Panels auskommen und immer sonntags in der Zeitung abgedruckt wurden. Also ganz klare Formatvorgaben vom Publisher. Dann Ende der 30er Jahre kommen die ersten Superheldengeschichten mit Superman und Batman 39 und dann die Marvel Comics auch 39, die ja derzeit irgendwie den Kinosektor dominieren. Auch das ist mal so eine historische, naja, das wird sich auch wieder geben. 1941 Starcom, ja, es ist halt, also wie so oft, das wird jetzt so lange gemolken, bis die Kunden keine Lust mehr haben und dann muss was Neues her. Aber derzeit sind die Superhelden wieder ganz groß im Kurs und auch die ganzen alten Geschichten werden ausgepackt. Und man stellte fest, Superman ist einfach eine ganz miese Figur. Also das ist zwar in seiner Zeit gigantisch, aber der konnte alles und war auch noch ein guter Mensch. Also der hat keinen charakterlichen Fehler, der hat keine echte Schwäche und irgendwie, er gibt einfach keine interessante Figur ab. Batman hingegen mit seiner zerrissenen Vergangenheit ist ja der einzige aus diesem DC-Universum, der wirklich, also jedes Jahr einen neuen Film oder alle 2 Jahre einen neuen Film und regelmäßig Remakes provoziert. Und die Marvel-Figuren, die von Anfang an als zerrissene Figuren angelegt waren, das sprach auch ein anderes Publikum an, die eignen sich viel besser für die cineastische Umsetzung, stellte man dann später fest. Ebenfalls in dem Bereich fällt der Animationsfilm. Also wir haben ja schon von Schneewittchen gehört, hier gibt es Felix, die Katze ab 1919, so die ersten Versuche, Animationsfilm, damals hielten die auch nur so ein paar Sekunden, diese Filmrollen mussten viel schneller gewechselt werden und das waren so die ersten Experimente. Mickey Mouse kommt mit Steamboat Willie 1928 in die Welt und Betty Boop ab 1930 eher so die Roaring Twenties repräsentiert sie, auch für ein anderes Publikum. Und Disney selber gründet halt sein Disney-Imperium und bringt jedes Jahr ab Schneewittchen dann abendfüllende Spiele, also sozusagen Langfilme raus, Trickfilme wie Pinocchio, Fantasia als klassische Musik, die dann visualisiert wird, Dumbo, den fliegenden Elefanten, Bambi, die 3 Caballeros und die werden wir also jetzt nicht jedes Jahr aufzählen, aber sie haben im Grunde genommen mit Disney jedes Jahr zu Weihnachten meistens so den Zeichentrickfilm, jetzt haben sie Pixar gekauft, inzwischen sind das dann alles also Computeranimationsfilme und der klassische Zeichentrickfilm wurde abgelöst, aber von der Idee her, dass man ganz anders erzählen kann, wenn man nicht mit realen Schauspielern und irgendwelchen Pappmaché-Drachen das nachstellen muss, das entsteht dann Ende der 30er Jahre. Diese Penny Dreadfuls entwickeln sich weiter zu den Pulp Magazines. Pulp als Name ist so sozusagen das Material, so diese Holzmeische, die man dann irgendwie zusammenkleistert, also so ganz billiges Druckmaterial. Da entstehen so Figuren wie Conan, der Cthulhu-Mythos wird zum ersten Mal in solchen Zeitschriften veröffentlicht, Tarzan, Zorro, dann aber auch in Deutschland Buffalo Bill, Ned Pinkerton, Perry Roden, Jerry Cotton, John Sinclair, sind vielleicht so Namen, die Sie schon mal gehört haben, weil es diese Hefte zum Teil noch gibt oder es gibt die Hörspiele oder in irgendeiner Form hat man davon halt schon mal gehört, dass es solche Erzählungen gibt. Das entsteht in solchen Weeklies. Und hier haben sie ab 1897 The Metal Monster oder Ghost Table, Amazing Stories, Astounding Stories. Und viele der Science-Fiction-Autoren, die dann in der Blütezeit des Science-Fiction in den 50ern und 60ern ihre Romane veröffentlichen, also einige davon haben dort entweder angefangen oder waren zu jung und haben zumindest dieses Zeug gelesen. Und das ist so der Verbreitungsweg für fantastische Literatur. Weil sozusagen die Hochliteratur schafft es nicht, wird auch von der Literaturkritik nicht zur Kenntnis genommen. Das geht eigentlich erst Ende des 20. Jahrhunderts los, dass man sich ernsthaft mit solchen Werken beschäftigt, auch als Literaturwissenschaftler. So Umberto Eco ist so einer, der hat schon in den 60ern, 70ern angefangen, zumindest das mal ernst zu nehmen und hat Superman rezensiert. Aber dass es so eine etwas breitere Bewegung hin zum Popkulturellen gibt, verdanken wir in den Medienwissenschaften so den Cultural Studies. in dem gesagt wird, es mag zwar keine hohe Kunst sein und auch keine Meilensteine, aber es prägt dann doch die kollektiven Erinnerungen oder die Bildwelten, mit denen es die Leute irgendwie operieren, viel stärker als die großen Werke der Literatur, die aber die wenigsten lesen. Also Thomas Mann wird viel weniger gelesen als Tarzan, auch wenn der Mann irgendwie dann doch jetzt kultur- und geistesgeschichtlich ja bedeutsamer ist. Dennoch ist Tarzan bekannter als die Geschichten, die Thomas Mann erzählt hat. Aber selbstverständlich, wenn so viel Bild kommt oder auch so viel explizite Gewaltdarstellung, dann gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die ihre Mitmenschen davor schützen will. Insbesondere die Kinder. Hat überhaupt jemand an die Kinder gedacht? Hat nämlich nicht. An die Kinder hat niemand gedacht, weil erstmal so der Markt war auch gar nicht für die Kinder, aber die wussten spätestens dann ab der Pubertät, was verboten und was irgendwie spannend ist. Insbesondere, weil dort, gerade in solchen Serien, ja hier die Welt der Abenteuer, wo dann irgendwelche Jungfrauen von Monstern entführt werden und von Männern gerettet werden müssen. Also da werden natürlich Sexualität, wird da früh verhandelt in verschiedenen Ausdrucksformen. So dass es dann 1920 zum Reichsfilmgesetz kommt. Welche Filme darf man, was darf man überhaupt in Filmen zeigen? Und nicht nur die Jugend wird verdorben, sondern natürlich auch der normal sensible Erwachsene verstößt dann gegen den Anstand, gegen die guten Sitten. Und 26 Weimarer Republik gibt es dann das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. Daher kommt dann auch so, also der Begriff, den gibt es schon, aber der hat sich dann so gehalten. Heute heißt es Jugendschutzgesetz. 1953 wird es dann in der Bundesrepublik das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, heute heißt Jugendschutzgesetz, mit den verschiedenen Ausprägungen, mit denen aber hier, Sie sehen, so Zensurformen, dann darf der, vor dem Saloon hängt dann einer, der muss dann in Deutschland von Sprechblasen überdeckt werden. Der römische Soldat, der Tarzan angreift, weil er in dem Tal neben den Dinosauriern überlebt hat, der darf kein Schwert mehr in der Hand halten. Zu viel Gewalt darstellen. Die Geschichte wird dadurch zersägt, ganz egal. Oder irgendwelche Kleidung müssen dann, also Brüste sowieso bedeckt werden oder bis zum Hals muss das geschlossen werden oder es wird gleich ganz verboten. Also hier zum Beispiel, das Dekolleté ist viel zu freizügig. Sie braucht einfach also ein geschlossenes Oberteil. Die Prinzessin der Barbaren, was soll man. So, also das sind solche Effekte, die das mit sich führt. Sie können heute mal bei schnittberichte.org, können Sie mal nachschlagen, was aus Filmen und Spielen bis zum heutigen Tag alles rausgeschnitten wird, damit es in Deutschland überhaupt vermarktet werden darf. Also die deutsche Bewahrpädagogik hat eine lange Tradition und die Sorge, dass mit Medien, mit neuen Medien, die Comics, irgendwie der Dreck in die Köpfe der Kinder kommt, die Sorge gibt es schon sehr lange. Und Spiele haben das dann einfach geerbt. Jetzt sind die Comics sind jetzt fein raus, die sind ja auch jetzt auf klarer Linie. Und lange Zeit, also von den 90ern bis in die letztlich Ende der Nullerjahre waren Spiele die Bösen und das ändert sich so ein bisschen jetzt, dadurch, dass es so viele Gamer gibt. Wir suchen noch das neue Medium, was böse ist. Irgendwann muss es aber kommen. Aber Spiele stehen immer noch hoch im Kurs. Also bei vielen der Älteren, die selber mit Spielen nichts anfangen können, ist schon klar, das ist Schmutz oder schon, man weiß noch nicht genau, welches davon. So, ich würde aber sagen, aus zeitlichen Gründen mache ich die Spielegeschichte des 19. Jahrhunderts dann nächste Woche weiter, die vor allem so die Frühform der elektronischen Spiele auf Jahrmärkten und so beschreibt. Und ich mache dann einfach nächste Woche an dieser Stelle dort weiter. Ich wünsche Ihnen schon mal alles Gute. Bis bald. Thank you.